Sehr verehrte Frau Vorsteherin, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann fange ich auch mit dieser Beantwortung an. Nein, die endgültige Baugenehmigung muss natürlich beinhalten Auflagen, die sich möglicherweise aus dem Gutachten ergeben. Insofern wird es diesen Vorbehalt genau geben mit einer Festlegung, die darauf abzielt, wenn in dem Gutachten Sachverhalte festgestellt werden, denen mit einer Baugenehmigung Rechnung getragen werden kann. Alle Unterlagen ansonsten bis auf das Gutachten liegen vor. Insofern kann die Baugenehmigung jetzt bearbeitet werden und wir gehen davon aus, dass sie dann auch zeitnah entsprechend erstellt werden kann. Ich gehe gleich auch noch auf eine Aussage von Herrn Lemm ein, ist jetzt leider nicht da, hat gesagt, das FFM hätte ein Hygienekonzept eingereicht, damit sozusagen das nicht im Raum steht. Wie lange bearbeitet denn das jetzt das Gesundheitsamt? Das ist gestern 11.45 Uhr per Mail an das Gesundheitsamt geschickt worden, mit der Zielstellung, am 1.9. die Schwimmhalle zu eröffnen. Ich gehe davon aus, dass wir selbstverständlich sehr zeitnah, wie viele andere Hygienekonzepte, die auch an das Gesundheitsamt geschickt werden, worden sind und werden, dieses prüfen werden, unsere Hinweise geben. Grundlage für das Hygienekonzept ist sozusagen das Hygienekonzept der Berliner Bäderbetriebe auf der Grundlage der Hinweise und des Grundkonzeptes der Innenverwaltung. Leider ist das Hygienekonzept ohne ein Konzept für die Sauna, Herr Bezirksstadtrat, eingereicht worden. Da aber auch Saunen wieder in Betrieb genommen werden, haben wir hier nochmal Nachbesserungsbedarf. Ich gehe mal davon aus, dass das FFM das noch nachreichen wird, weil die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger, wann öffnet die Schwimmhalle, können wir auch wieder in die Sauna gehen, ja auch relativ hoch ist. Dann komme ich zu den Themen, zu denen ich selbst Ihnen auch noch berichten wollte. Ich will ganz kurz darauf eingehen, dass wir mitten im Haushaltsjahr 2020 sind und sich mit der sozusagen dem Finanzcontrolling zum Halbjahr zeigt, dass wir nicht unerhebliche Corona-bedingte Mehr- und Minderausgaben haben. Das werden wir sicherlich in der nächsten Woche im Hauptausschuss noch etwas näher beleuchten können. Aktuell zeigt sich eine deutlich höhere Belastung, was die Ausgabensituation betrifft. Ich glaube, das liegt auf der Hand. Ich bin ja nachher noch mit einer großen Anfrage zur Corona-Situation dabei. Da werde ich sicherlich noch mal ein paar Ausführungen machen. Ich will an der Stelle noch mal erinnern, dass wir ja schon vor Corona über diese Frage Tagesreinigung und wie setzen wir sie schrittweise in den Schulen um im Rahmen der Haushaltswirtschaft. An der Stelle ist uns sicher, und das sage ich auch ohne Ironie, die Corona-Situation zu Hilfe gekommen, dass wir dann sehr kurzfristig darauf eingestellt waren, weil mit Reinigungsfirmen ja die Verhandlungen geführt worden sind und wir das sehr schnell für alle Schulen umsetzen konnten. Aber das heißt für uns, und das ist unsere Hochrechnung aus dem Schulamt in Abstimmung mit FM und Finanzen, bedeutet eine Mehrbelastung von ungefähr 800.000 Euro in unserem Haushalt, die nicht bisher in vollem Umfang. Wir hatten ja mit dem Nachtragshaushalt auch in zwei Tranchen Summen angekündigt bekommen, die basiskorrigiert werden. Diese rund 800.000 Euro, von denen wir übers Jahr ausgehen, sind damit nicht gedeckt. Also hier wird es sicherlich auch noch weiterer Diskussionsbedarfe mit der Senatsverwaltung geben, inwieweit das auch entsprechend berücksichtigt werden kann. Bedarfe an kurzfristigen Anmietungen sind genannt worden und auch das ist nicht nur ein Thema, gelingt es uns. Gestern war ich dazu zum Beispiel beim Innensenator, jetzt ein Verständnis dafür zu erreichen, dass wir nicht die Tippeltappeltour machen müssen über Antragstellung mit sehr umfangreichen Unterlagen, Zustimmung bei der Senatsverwaltung für Finanzen, bei der Innenverwaltung und dann in den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses. Und wenn wir Pech haben, sind gerade Ferien, dann tagt der Hauptausschuss nicht und dann dauert das alles ewig. Wir haben hier nochmal angemahnt und ich denke, das wird auch nächste Woche im Rat der Bürgermeister nochmal eine Rolle spielen, dass wir ein Einvernehmen, weil auch die Senatsverwaltung dann immer so ein bisschen sagt, Parlament, Hauptausschuss, Herr Herrmann kennt das ja, wenn der Hauptausschuss was sagt, ne, das ist so kurz vor Gottes Wort, dann ist das so, dass wir schon einen hohen Bedarf haben, und das ist nicht nur in Marzahn-Hellersdorf so, dass wir kurzfristig Anmietungen vornehmen können, weil wir eben nicht nur einen Mehrbedarf haben, um zum Beispiel die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jetzt Backoffice-Dienst für die Bürgerdienste machen, anderweitig unterzubringen, damit wir das dritte Bürgeramt, nachdem dort die Hygienefragen geklärt werden konnten, wieder öffnen können und nicht dafür andere schließen müssen. Wir müssen ein Pandemie-Team nicht nur bilden, sondern dann auch unterbringen, weil das Gesundheitsamt dafür einfach diese Räumlichkeiten nicht vorhält. Wir haben die Möglichkeit, und es gibt ja diesen Pakt, der zur Stärkung des öffentlichen Gesundheitsdienstes auf Bundesebene abgeschlossen werden soll. Er ist noch in der Endverhandlung zwischen dem Bund, zwischen den Ländern und auch dem Deutschen Städtetag. Und hier sollen über 5 Milliarden Euro für das öffentliche Gesundheits-, für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Bund über 5 Jahre zur Verfügung gestellt werden zu einer besseren technischen Ausstattung, damit zum Beispiel solche Pannen wie in Bayern eben nicht mehr passieren. Dass, denn auch wir sind mit noch sehr viel händischer Arbeit bei der Nachverfolgung befasst, aber eben auch, um eine bessere Personalausstattung zu erreichen. Erstmalig ist es uns im ersten Halbjahr gelungen, und da würde ich dann sicherlich in der nächsten BVV noch mal etwas ausführlicher nach dem nächsten Personalcontrolling berichten. Aber erstmalig war es im ersten Halbjahr so, dass wir mehr Einstellungen als altersbedingte Abgänge hatten. Also mehr Einstellungen mit inklusive der neuen Stellen, die wir haben im Haushalt, aber eben auch der ja immer noch hohen altersbedingten Abgänge und der Fluktuation. Also auch das ist eine erfreuliche Entwicklung, die ein Stück weit auch sozusagen aufnimmt, den Weg, den wir beschritten haben, bereits im Sommer vergangenen Jahres, die Stelleneinstellungen, die Stellenverfahren schon vorzubereiten für die Stellen, die wir erst in diesem Jahr neu im Haushalt haben. Da ist es uns im ersten Halbjahr gelungen, circa die Hälfte dieser Stellen schon im ersten Halbjahr zu besetzen, auch etwas, was sonst eher nicht der Fall war, immer sozusagen oftmals erst zum Ende des Jahres, manchmal auch gar nicht Stellen besetzt waren, weil man eben erst mit Beginn des neuen Haushaltes beginnen konnte, sodass wir also hier und auch durch die personelle Stärkung sowohl der internen Dienste, der Ämter und Serviceeinheiten jetzt damit sich auch die Ergebnisse verbessern können, aber auch der Stärkung des Personalservice. Ich will Sie darüber unterrichten, dass der Vertrag zur Durchführung des Quartiersverfahrens im Gebiet Alte Hellersdorfer Straße geschlossen worden ist, und zwar zwischen dem Land Berlin, die dort die Federführung haben, also der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt, mit der Stadtentwicklung, und das wird dann der Träger dieses Quartiersverfahrens sein, der W&P GmbH, Institut für Stadtplanung und Sozialforschung. Das ist der Träger, der in den letzten Jahren das Quartiersverfahren in Marzahn-Mitte geführt hat. Auch hier gab es ein entsprechendes Auswahlverfahren, was geführt worden ist durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Der Vertrag ist unterschrieben. Die Vorbereitungen für den Start des Quartiersverfahrens laufen, und ich bin ganz zuversichtlich, dass wir da auch wirklich mit Beginn des neuen Jahres starten können. Das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg hat jetzt im August eine Pressemitteilung herausgegeben, erheblich mehr Baugenehmigungen in Berlin. Das wabert ja immer so hin und her. Gibt es mehr, gibt es weniger Baugenehmigungen? Wird denn gebaut oder wird nicht gebaut? Für Marzahn-Hellersdorf will ich ja sagen, dass wir in diesem Jahr insgesamt 2228 gemeldete, genehmigte Wohnungen haben von Januar bis Juni und dabei 2207 Neubauwohnungen, also Wohnungen, die wirklich neu entstehen, sowohl durch städtische Wohnungsunternehmen, das ist bei uns der größte Bauherr, aber auch durch private Wohnungsunternehmen oder auch Projektentwickler. Und ich empfehle Ihnen einfach mal, schauen Sie mal auf die Homepage der Bonava, die an der Trusetaler Straße baut. Ich mache nicht Werbung für das Unternehmen, sondern will an der Stelle nur mal darauf aufmerksam machen, dass dort auch noch mal aktenkundig gemacht wird, weil gerade jetzt auch in Corona-Zeiten und der Frage, kann der öffentliche Dienst, kann die öffentliche Hand Bürgeranliegen und Anliegen von Unternehmen trotzdem bearbeiten? Die Baugenehmigungen, die dort erteilt worden sind, sind auf einer Grundlage erteilt worden, sofort komplett eingerichteter Unterlagen, was uns in die Lage versetzt hat, innerhalb eines Vierteljahres diese Baugenehmigung für ein sehr großes Bauvorhaben zu genehmigen. Und da kann ich an der Stelle sagen, wenn wir komplett eingereichte Unterlagen bekommen und auch in Corona-Zeiten war und ist das möglich, dass wir dort sozusagen unseren Verpflichtungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, aber auch der Bauwirtschaft und den Projektentwicklern und Bauherren gerecht werden. Ich möchte an der Stelle Sie einfach auf eine Berichterstattung, die im Hauptausschuss vorgelegen hat, verweisen, weil dort ja immer sozusagen medial immer eher auch die nicht so guten Nachrichten verbreitet werden. Ich will es auch gar nicht wirklich bewerten, ob es jetzt eine gute oder schlechte Nachricht ist, aber es gibt den neuen Bericht der Senatsverwaltung für UVK zum Stand der TVO, zum Planungsstand. Und will an der Stelle hier nur sagen, ich sage Ihnen gerne auch die rote Nummer, weil die findet man ja, die ist ja veröffentlicht, das ist die 0434H. Da kann man nochmal die Details nachlesen allerdings. Und das scheint mir dann schon nochmal wichtig, das zu sagen. Die formelle Einleitung eines Planfeststellungsverfahrens ist dementsprechend in 2022 denkbar. Es waren auch schon jetzt gerade in den letzten Monaten wieder andere Termine sozusagen in der Öffentlichkeit. Mir war es einfach wichtig, das hier zu sagen. Es wird intensiv daran gearbeitet, dargestellt in der Vorlage ist, dass das Problem momentan in den in der Erarbeitung und in der Bewertung wirklich die Frage der Brückenbauwerke ist. Woran aber gearbeitet wird, das hat die Senatsverwaltung jetzt selber in ihre Verantwortung übernommen. Und insofern kann man davon ausgehen und muss man und wollen wir auch davon ausgehen, dass das ein Bauvorhaben ist, was nach wie vor im Fokus auch des Landes Berlin ist, weil es auch für unseren Bezirk wirklich eine wichtige Rolle spielt. Und das konnte man ja auch schon der öffentlichen Berichterstattung entnehmen, sowohl den Autoverkehr, aber eben auch den Fahrrad- und den Fußverkehr im Auge hat und auch die Frage der Bahnverbindung, also sozusagen einer neuen S-Bahn-Linie, nicht außen vor lässt. Und ich finde, das ist schon am Ende eine gute Nachricht, auch wenn es eben, wie das bei solchen Bauvorhaben ist, noch eine ganze Weile dauert. Wir werden sicherlich die nächsten Stadtentwicklungsausschüsse auch noch mal nutzen. Wir hatten, Frau Zivkovic und ich, jetzt auch Gespräche mit unseren Leitungsbetrieben, die Wasserbetriebe. Vattenfall war bei uns, die große Bauvorhaben in den nächsten Jahren planen, die auf unser, sozusagen auf unserem Bezirksgelände stattfinden. Das ist sozusagen nicht unwichtig für uns, weil Sie wissen es, Warmwasser, Heizungsversorgung läuft über die Leitungsbetriebe, läuft über Vattenfall. Davon hängt sozusagen wirklich auch das Wohlbefinden der Bürgerinnen und Bürger ab. Aber es wird in den nächsten Jahren auch nicht unerhebliche Beeinträchtigungen geben, dadurch, gerade im öffentlichen Personennahverkehr, in der Infrastruktur. Aber es ist zur Infrastruktur und wir werden, und das haben wir bei den Gesprächen mit den Leitungsbetrieben und Vattenfall auch besprochen, dieses auch detailliert im Fachausschuss vorstellen oder in den Fachausschüssen. Der Verkehrsausschuss wird sich damit sicher dann auch nochmal zu beschäftigen haben, damit wir diese Prozesse auch insofern begleiten können, dass wir dafür auch dann immer ja zeitgerechte Lösungen finden, um mit dieser Verkehrsproblematik, die sich dann meist daraus ergibt, und wir merken das gerade an der B1, B5, aber auch an der Landsberger Allee, Lösungen finden, die dann auch sozusagen die Mobilität innerhalb und nach außen unseres Bezirkes sichern können. Dankeschön.
Wir fangen mal an, Herr von Neumann und Frau Uhlig.
Vielen Dank, Frau Bezirksbürgermeisterin, für Ihre Ausführungen. Sie haben über die Lage im Gesundheitsamt, im Gesundheitsbereich gesprochen. Meine Nachfrage geht dahingehend, wie Sie das einschätzen, wie und wann die Stelle der Amtsärztin wieder besetzt wird. Denn Sie hatten uns in Ihrem letzten Bericht erzählt, dass Sie die Kolleginnen überzeugen konnten, etwas länger zu arbeiten. Und nun, alles hat leider ein Ende. Und insofern würde ich da gerne wissen, wie der Stand ist.
Frau Ulich. Bitte schön, Frau Bürgermeisterin.
Ja, Frau Vorsteherin, sehr verehrter Herr von Neumann, ja, es ist so, Frau Hähnel, unsere Amtsärztin, wird am Ende diesen Monats in den Ruhestand gehen. Sie hatte sozusagen für knapp ein halbes Jahr verlängert, auch unter dem Aspekt, dass wir ja zu dem Zeitpunkt, als sie hätte in den Ruhestand gehen können, wirklich in dem Shutdown-Zeitpunkt waren. Wir haben, so wie das ja üblicherweise der Fall ist, die Nachfolge geregelt. Dazu muss man entsprechende Entscheidungen treffen. Der auch bisherige Abwesenheitsvertreter, Herr Ramirez Henao, wird dann ab 1. September das Gesundheitsamt leiten. Wir haben auch da die Abwesenheitsvertretung geregelt. Wir sind ja seit einem Dreivierteljahr in einer Dauerausschreibung. Mein Leiter des internen Dienstes des Gesundheitsamtes hat die Woche gerade mal stöhnend gesagt, wie viel Geld wir schon ausgegeben haben für Anzeigen im Rahmen dieser Dauerausschreibung. Und wir sind gerade in der Prüfung und ich gehe davon aus, dass wir jetzt auch mit einem Dienstleister zusammenarbeiten werden, der ansonsten eher Akquise für Ärztinnen und Ärzte im Krankenhausbereich betreibt, weil wir sozusagen es sehen, dass wir sozusagen mit diesen Dauerausschreibungen möglicherweise eben nicht wirklich vorankommen, zumal wir ja weitere offene Stellen haben, die gleichermaßen pressieren, gerade auch unter der gegenwärtigen Situation. Die Stelle des Hygienereferenten, der Hygienereferentin ist schon länger unbesetzt. Das wird ja derzeitig kommissarisch wahrgenommen. Die Stelle der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist unbesetzt. Im psychiatrischen Bereich, also im Erwachsenenbereich, haben wir jetzt Gott sei Dank eine Entspannung, weil wir da eine Neueinstellung vornehmen konnten. Aber was die Leitung des Gesundheitsamtes betrifft, sind wir im Wettbewerb mit 3 weiteren Gesundheitsämtern und einem 4., was demnächst dazu kommt, die alle ohne Amtsarzt, Amtsärztin sind oder es demnächst sein werden. Also insofern ist es auch nicht so, dass wir da, ja, ne, also das ist etwas, was man wirklich nicht so einfach lösen kann. Und es ist an der Stelle, das ist gesetzlich geregelt, wir brauchen da einen Facharzt, eine Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen. Das ist sowas wie Goldstaub in wahrscheinlich am Nordpol, wenn man ihn dann findet. Weiß nicht, ob der Vergleich so passt, aber es ist eben so und das ist ähnlich bei Fachärzten für Hygiene und Umweltmedizin, die so gut wie nicht ausgebildet werden in diesem Land und deshalb natürlich auch, wenn in der Forschung oder in den Krankenhäusern überhaupt auch eine besseres, sag ich mal, oder vielleicht auch ja herausforderndere Aufgaben noch mal haben. Und die Pandemiesituation trägt ehrlich gesagt momentan, glaube ich, nicht dabei, das öffentliche Gesundheitswesen attraktiver zu machen, leider.